Ich habe einen Bericht aus der Apostelgeschichte, den ich vorlesen möchte, wo das ganz klar und deutlich gezeigt wird, dass der Herr lenkt und leitet und genau nicht nur Namen und Orte, sondern alle Ereignisse genauestens kennt und weiß. Und zwar in Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 16 bis 24. Als wir eines Tages zu der Gebetsstätte gingen, begegnete uns eine Sklavin, die von einem Wahrsagegeist besessen war und ihren Herren durch das Voraussagen der Zukunft viel Geld einbrachte. Die lief immer hinter Paulus und uns her und rief: Diese Menschen sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkündigen euch den Weg zur Seligkeit. Das tat sie viele Tage lang. Endlich aber wandte sich Paulus entrüstet zu ihr und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und auf der Stelle fuhr er aus. Als nun ihre Herren sahen, dass sie keine Aussicht auf Gewinn mehr hatten, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obrigkeit. Sie führten sie dort den beiden höchsten Stadtbeamten vor und sprachen: Diese Menschen hier bringen unsere Stadt in Aufregung. Sie sind Juden und verkündigen Sitten und Gebräuche, die wir als Römer nicht annehmen und befolgen dürfen. Auch die Volksmenge erhob sich gegen sie. Da ließen ihnen die Beamten die Kleider vom Leibe reißen und befahlen sie mit Ruten zu peitschen. Als sie viele Geißelhiebe empfangen hatten, wurden sie ins Gefängnis geworfen. Und der Gefangenenwärter erhielt Befehl, sie an einem sicheren Orte zu verwahren. Um diesen Befehl auszuführen, brachte er sie in den innersten Teil des Gefängnisses und spannte ihre Füße in den Block. Immer wenn ich so eine Begebenheit lese, liebe Geschwister, dann denke ich nicht nur jetzt an das, was gerade da geschehen ist, was Gott jetzt da im Moment getan hat, sondern betrachte auch die Zusammenhänge. Wie ist so ein Ereignis, so ein Geschehnis zustande gekommen? Was sind da für Zusammenhänge? Vielleicht verborgene Zusammenhänge, vielleicht Lenken und Leiten von Ewigkeit her. Hier in diesem Fall kann man das ganz genau sehen und erkennen. Denn der Mann, den Gott da benutzt hat, der hatte eine Bestimmung gehabt, gleich bei seiner Bekehrung. Hin und wieder habe ich schon einmal erleben dürfen, wenn Gott einen Menschen ruft, ihm eine Aufgabe, eine bestimmte Aufgabe gibt, dass er dann auch Zeichen setzt, Zeichen seiner Macht. Einen Fall aus meinem persönlichen Bereich. Ich war noch nicht wiedergeboren, aber ich war reif durch Not, durch große Hungersnot, gleich nach dem Kriege. Wir hatten unser Gewissen belastet, und zwar durch hässliche Diebstähle, weil wir schlicht und einfach nichts zu essen gehabt haben. Und dann hat es Gott so gefügt, dass wir mit Menschen, besonders mit einem Menschen zusammenkamen, dessen Gegenwart wir nicht gesucht haben, sondern den Gott in unser Lebensweg hinein verordnet hat. Und an dem, was der gesprochen und gesagt hat, vor allem an dem, wie er sich verhalten erhalten hat, sind wir gezwungen worden, über Gott und die Ewigkeit nachzudenken. Unser Gewissen war, wie gesagt, belastet mit Diebstähle, weil wir nichts zu essen hatten. Und jetzt haben wir einen Menschen kennengelernt, der gewissenhaft vor Gott gelebt hat. Ich denke, wir erinnern uns noch an das Einleitungswort: Es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen Jesu Christi nennt. Das war bei uns so geschehen. Und dann haben wir uns entschieden für den Herrn Jesus. Der Ortspfarrer, ein wiedergeborener Mann, der selbst in der Tauffrage ganz biblisch stand und klar bekannt hat, dass man sich bekehren muss. Es nicht genügt, wenn man einer Konfession angehört, und dass Jesus Christus wiederkommen wird und einmal jeder Mensch vor dem ewigen Richter stehen wird und dass es kein Entfliehen geben wird, wie wir gehört haben. Und dann hat sich meine Mutter entschieden als Erste. Die Verwandlung, die sie dann erlebt hat, die hat mich so berührt und derart beeindruckt, denn vorher hat sie viel geweint, bei jeder Gelegenheit, bei jeder Verletzung von Seiten des Vaters hat sie dann geweint, und das hat als Kind so in mir gewirkt, wenn sie so geseufzt und geweint hat. Ich habe einfach gelitten, weil sie die Verhältnisse und die Zustände in ihrer Ehe nicht ertragen konnte. Und jetzt war sie so verwandelt, es war etwas Neues entstanden. Und das mussten wir alle in der Familie, ob wir gewollt oder nicht gewollt haben, feststellen, dass da etwas geschehen ist. Ganz besonders hat mich beeindruckt, dass sie nach 5 Tagen zu uns gesagt hat: Wisst ihr auch, was geschehen ist? Mein Herzasthma ist weg. Sie hatte Herzasthma, war aufs Höchste gefährdet, vielleicht damals mit so 35 Jahren im Alter. Und das war von einem Augenblick ohne Gebet, nur dadurch, dass sie sich ehrlich zu Jesus hingewendet hat, weg von ihr und ist nie wiedergekommen. Ist 91 Jahre alt geworden. Sie hat nachher noch ein paar andere Problemchen und Wehwehchen gehabt, aber das Herzasthma ist nie wiedergekommen. Somit will ich erklären, wenn Gott etwas tut und Gott etwas vorhat und in das Leben eines Menschen hineinwirkt, dass er dann Zeichen, Markierungen zurücklässt, so dass man genau erkennen kann, das ist nicht eine fromm, religiös, psychologische Sache, hier ist Gott an der Arbeit. Und so hatte der Apostel Paulus auch ein Erlebnis. Der hatte eine Verwandlung erlebt vor Damaskus, bei dem hat es geradezu eine Umkehr von 180 Grad gegeben. Er war ein Eiferer, er meinte, Gott zu dienen. Das kenne ich auch. Es gibt Situationen, wo man meint, Gott zu dienen. Da braucht es eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen. Und da, wo Jesus, der Auferstandene, gepredigt und verkündigt wird, da hat er ja versprochen, ich bin bei euch alle Tage, gerade wenn ich euch schicke, das Evangelium zu verkündigen. Und das hat so eine Verwandlung gegeben, dass viele fromme Leute in der Urgemeinde mit ihm nichts zu tun haben wollten, weil sie die Verwandlung, die Gott an ihm getan hat, gar nicht verstehen und begreifen konnten. Die konnten nicht verstehen, dass der jetzt zu der Gemeinde gehören soll und von den verantwortlichen Brüdern mit in den Dienst hineingenommen würde, der doch die Gemeinde so geschädigt und verfolgt hat. Wirken Gottes unter dem Aspekt, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt. Aber auch die Zukunft. Wenn Gott einen Menschen in seinen Einfluss bekommt, wenn ein Mensch gewillt ist, seine Pläne, seine Lebensweise zurückzulassen, auch wieder so, wie wir schon gehört haben, Mose hielt sich an den, den er nicht sah, wie wenn er ihn sehen würde. Dann gibt es solche Wirkungen. Ich liege nicht falsch, wenn ich behaupte, im kindlichen Glauben, wenn wir hier beieinander sind, weil Gott uns zusammengeführt hat, und dass ich hier bin, nicht weil ihr so hübsch seid oder ich so hübsch bin und ihr mich eingeladen habt, sondern dass das Ganze eine Fügung und Führung Gottes ist, dann ist Gott hier und dann darf man auch erwarten, dass er irgendetwas tut. Manchmal merkt man es erst im Nachhinein, brannte nicht unser Herz, da er mit uns redete. So habe ich erleben dürfen, nachdem ich mich richtig für Jesus entschieden habe. Und nicht mehr als junger Mensch mit 17 Jahren damals mit den anderen lief, sondern gewagt habe, gegen den Strom zu schwimmen, da hat Gott auch in mein Leben etwas hineingelegt. Das verstand ich damals noch gar nicht. Jetzt, nach über 60 Jahren, begreife ich erst, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt und kennt auch ihre Zukunft. Es waren 6 namhafte Bekannte, in der Öffentlichkeit bekannte, große Männer Gottes, die Gott sehr benutzt hat, die sagten alle zu mir, du Heinrich, du hast eine Berufung zu Gott. In 2 Fällen war es detailgenau. Da haben die gesagt, du bist berufen, das Evangelium zu verkündigen. Und einer sagte, Tausende Menschen werden durch dich das Evangelium hören. Ich habe mich gefreut darüber, ja, wenn Gott das so vorhat, aber das waren einfach vage Vorstellungen eines unreifen Gotteskindes. Aber nach mehr als 60 Jahren, da kann man schon daran denken, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie Gott das, was er damals durch seine Zeugen und Boten gegeben hat, mehr als buchstäblich in meinem Leben erfüllt hat und wirklich geschehen ist. Gott hat so geführt, dass ich zigtausende Menschen in mancher Versammlung 6.000-7.000 Zuhörer gehabt habe. Aber um das geht mir's gar nicht. Gott wirkt ganz besonders auch, wenn es um eine Person geht. Ich denke, der Herr Jesus, der war nicht wegen Synagogenvorsteher nach Jericho gekommen. Und hat auch nicht im Hotel Hilton, gab's damals ja noch nicht, übernachtet. Sondern genau den einen hat er gesucht. Zachäus, komm aus deinem Versteck heraus, aus deiner Anonymität heraus. Auch heute Abend will Gott dich aus deinem gewohnten Ablauf, aus deinem frommen Trott herausrufen, komm vom Maulbeerbaum herunter, denn bei dir, in deinem Herz, in deinen Gedanken, in deiner Seele, in deiner Gefühlswelt will ich einkehren und will da Veränderungen vornehmen, die hineinreichen werden bis in alle Ewigkeit, bis wir im neuen Himmel und auf der neuen Erde sein werden. Wenn ich so daran denke, wie Gott das schon gesehen hat im Voraus, wie das Evangelium nach Europa kommen würde, welches Werkzeug er dafür gebrauchen würde und wie er den Menschen, der ein Gegner für seine Sache war, ganz schlimme Taten begangen hat, Familien auseinandergerissen hat, Herzeleid und Not angerichtet hat, dass manch einer geseufzt und gebetet hat, dass Gott so einen Menschen beruft, um ein besonderes Evangelium aus dem auserwählten Volk, aus den Nachkommen Abrahams nach Europa zu bringen, und ich staunend und anbetend dastehe, liebe Geschwister, diese eine Führung von Troas rüber nach Philippi hat seine Auswirkungen gehabt. Da werden wir einmal staunen und Gott anbeten. Und diese Auswirkung reicht bis in diesen Augenblick, bis in diese Stunde hinein. Aber solche von Gott auserwählte Männer, über die er etwas beschlossen hat und das er dann auch durch sie ausgeführt hat. Nur ein Zwischenvergleich ganz kurz. Paulus, fürchte dich nicht, du wirst im Sturm nicht umkommen. Und die Juden, die werden dich auch nicht vernichten. Denn du musst vor den Kaiser gebracht werden. Schaut, ich beziehe das auf euch und auf mich. Musste ich hierher gebracht werden? Kann ich vielleicht auch sagen, wie ein ganz bekannter Mann in der christlichen Welt gesagt hat, da stehe ich nun und kann nicht anders. Gott helfe mir. Und so einem Mann wie ich mit so vielen Alterswehwehchen und Gebrechen und Bremsen, da muss er ganz besonders helfen. Und ich freue mich, dass ich den kindlichen Glauben aufbringen kann, ohne auf mich und meine Zustände zu sehen. Er hilft mir heute Abend und er ist als Retter, als Helfer hier, jetzt in unserer Mitte, liebe Geschwister. Dass er aber manchmal, wenn er etwas vorhat, nicht nur das Gaspedal benutzt, sondern auch mal aufs Bremstritt, kann ich auch bei diesem Bericht nennen. Denn vorher war er in Kleinasien und da hat sein brennendes Herz aus Liebe zu Jesu, wohin kam das Evangelium, verkündigen wollen. Aber zweimal steht ganz deutlich, der Geist wehrte ihm. Warum hat der Geist Gottes ihm gewehrt? Im vorderen Teil von Kleinasien die Botschaft von Jesus, dem Auferstandenen, zu verkündigen, weil er eine Frau, eine Geschäftsfrau in Mazedonien, in Philippi im Auge hatte und weil er dich und mich im Augen hatte. Denn was da begonnen hat, läuft immer noch und wird erst enden, wenn es vollendet ist, in Jesus Christus. Ich kann dann nur sagen, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt und dir herzubringen würde und dir noch herzuführen möchte als Einzelne, die kennt er ganz genau. Dass Gott einmal bremst, habe ich auch lernen müssen. Ich kann deshalb ein bisschen den Apostel Paulus verstehen. Ich habe doch den Auftrag, ich soll doch das Evangelium predigen. Und der Herr hat versprochen, mit mir zu sein. Und jetzt bremst er ja, warum? Ich hatte mal so, die Meinung, man könnte mehr erreichen unter seinen Zuhörern, wenn man einen anerkennenswerten Titel hätte. Wenn ich Pastor genannt werden würde. Und wenn ich mich zum Pastor ausbilden lassen würde und ich hätte das schriftlich und könnte dann den Leuten sagen, schaut einmal, ich bin ordinierter Pastor, dann werden die doch mehr gezwungen, das, was ich zu sage, anzunehmen. Im Nachhinein habe ich aber festgestellt, ich brauche keine menschliche Legitimation, ich brauche keinen Ausweis, ich brauche für meine Aufgabe Jesus. Und das hat Jesus auch zu Paulus gesagt, zum Beispiel in Korinth. Ich habe ein großes Volk und niemand soll sich unterscheiden, dir zu schaden. Und ich bin mit dir bei meinen Diensten, die ich noch versehen kann. Bitte versteht mich, liebe Geschwister. Meine Tage sind gezählt im Alter. Da möchte ich, dass die Dienste, die ich für Jesus tue, dass Gott mit mir sei. Und wenn ich mich an den halte, den ich nicht sehe, nicht berechnen kann. Kein Hochrechner ist in der Lage. Wenn ich kindlich an den glaube, dann wirkt und arbeitet er. Hin und wieder darf ich es immer noch erfahren. Ich hatte, um mir einen Predigerausweis zu holen, eine Reise gemacht von knapp 200 Kilometern, wollte mich da in einer theologischen Fakultät anmelden. Ich wollte ein paar Semester absolvieren, damit ich da ein Werkzeug, von Menschen anerkanntes Werkzeug werden könnte. Und bin dann hingeeilt und habe mich dann angemeldet. Und dann kam auch einer dieser Herren, hat mich in Augenschein genommen, hat mir ein Formular zugeschoben. Und ich lese da die Bedingungen und die Voraussetzungen und habe ich festgestellt, ich werde ja in ein Netz hineingenommen. Da wollen ja andere Leute dann über das, was sie mir als Wissen übermitteln, die wollen da Kapital daraus schlagen und mich lenken und leiten. Habe ich gesagt, werdet nicht der Menschenknechte. Und mir war es peinlich. Es war schon unterschriftsreif ausgefüllt, das Formular. Und was muss ich machen? Es tut mir leid, ich mache einen Rückzieher. Man hat mich komisch angeschaut. Ich weiß nicht, was man da gedacht hat. Ja, was ist denn das für eine? Kommt der 200 Kilometer weit gefahren, meldet sich an und will ein Studium beginnen und jetzt, wenn er unterschreiben soll, jetzt sagt er, ich mache einen Rückzieher, ich will nicht mehr. Ich habe eine Bremse von oben her bekommen. Ein Auto, das nur ein Gaspedal hat und eine perfekte Lenkung und eine ganz ideale Federung, aber kein Bremspedal hat, liebe Geschwister, ist eine gefährliche Angelegenheit. Ich will dich mit den Augen leiten, hat Gott gesagt. Und das will er auch in deinem Leben. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wie führt, voller Wunder. Und wenn sich ein gottgeweihter Mensch von ihm führen lässt, liebe Geschwister, dann geschehen Wunder. Lob und Dank. Jetzt, wo ich da weggegangen bin, war ich belämmert. Ich habe gesagt, ich verstehe den Apostel Paulus. Da, wo er in Troas war, im Nachtquartier. Ja, Herr, jetzt bin ich so weit weg von Jerusalem, so weit weg von der Gemeinde in Jerusalem und Antiochien, wo ich ausgesendet bin. Jetzt bin ich da und du bremst mich und ich will dir doch dienen, das weißt du doch. Und jetzt hat er ihm schon sogar dreimal gewehrt. Wie soll man Gott da verstehen? Ich habe Eiferer kennengelernt, ich war auch schon Eiferer, da hat die Bremse gefehlt. Und es gibt Leute, die treten immer auf die Bremse, da fehlt das Gaspedal. Jesus will der Steuermann deines Lebens sein. Vertrau dich ihm doch an, dann wirst du Dinge finden in der Ewigkeit. Nicht Dinge, die du getan hast, du wirst nicht sagen können, Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen. Du wirst Dinge finden, die er durch dich getan hat. Ich bin also von dieser Stelle ganz erschüttert weggegangen und habe nicht gehadert, aber das hat in mir gearbeitet. Fast 200 Kilometer hin, 200 Kilometer zurück. Ja, lieber Herr, hättest du da nicht vorher die Bremse einlegen können? Warum jetzt so viel Zeitverlust und warum so viel Auslagen? Ach, ich hatte einen Kopf, der so gerne gerechnet und Gott will ja gar nicht, dass ich ein Rechenexperte sei. Der möchte, dass ich ihm kindlich vertraue, liebe Geschwister. Ich fahre dann an der Autobahn rein da und da steht einer und er winkt. Wisst ihr, was jetzt geschehen ist? Jetzt war die Anregung da, den nimmst du jetzt mit. Und ich spürte schon, diese knapp 400 Kilometer, die waren nicht unnötig. Gott musste das beim Wegner, weil er die Führung Gottes mit der Logik so schlecht analysieren kann, auf diese Art und Weise initiieren und einleiten. Jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich aber neugierig, was jetzt da dabei herauskommt. Geschwister, auf der ganzen Strecke habe ich ihm erzählt, von Jesu, vom Evangelium und was Gott in unserer Familie und in meinem Leben getan hat. Und dieser junge Mann, ich denke so etwa 19, 20 Jahre, hat sich für den Herrn Jesus entschieden. Und bevor ich ihn entlassen habe, habe ich noch mit ihm gebetet und ihm dem Herrn Jesus anbefohlen. Ich habe eine ganze Reihe so ähnlicher Erlebnisse mit meinem Gott, Lob und Dank, wo ich keine große Rolle, eher eine beschämende Rolle gespielt habe. Aber da, wo ich unfähig war und mich dumm benommen habe, da hat Gott gewirkt und gearbeitet. Da kann man doch nur sagen, einem solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Den Mose hat er auch nicht erwählt wegen seiner ägyptischen Qualität, die er da gehabt hat. Der musste ihn 40 Jahre dann entleeren und zu den Schafen bringen, bis er in der Lage war, für das auserwählte Volk den Exodus einzuleiten, vom irdischen Ägypten hin in das verheißene Land Kanaan. Eine große Aufgabe, Menschen aus dem Ägypten dieser Welt herauszurufen, geht nur mit dem verwandelten Wunderstab des Wortes Gottes, das Menschen geschrieben haben, aber Gott dahinter ist. Mit dem kann man immer noch Menschen aus Ägypten herausholen und nach Kanaan bringen. Das sind solche Zusammenhänge bei der Berufung des Apostels Paulus. Bei der Art, wie Gott ihn geleitet hat zu der Purpurkrämerin Lydia hin. Das ist ganz interessant. Und ich kann so viel lernen. Und jetzt kam er dann nach Philippi. Ach, wie schön, dass wir einen Philipperbrief haben. Wäre ja gar nicht zustande gekommen. Und in der Ewigkeit, da werden wir die Zusammenhänge noch viel deutlicher erkennen und sehen, wie ein Heinrich Wegner sie an einem Abend darlegen kann, liebe Geschwister. Und da ging er dahin. Und was hat er gemacht? Er hat gemerkt, da ist außerhalb, es war ja unter römischem Einfluss, gehörte zu Mazedonien, Griechenland. Und da hat er festgestellt, da kommen außerhalb ein paar zusammen und die kommen zum Gebet. Ja, warum hatten die denn gebetet? So las ich doch hier, als wir zu der Gebetsstätte gingen. Ja, worüber haben die gebetet? Die hatten eine Messias-Erwartung. Die haben auf den Messias gewartet, der verheißen war. Hast du auch eine Erwartung mitgebracht heute Abend? Eine Erwartung dem gegenüber, was Gott versprochen und verheißen hat. Wo zwei oder drei beisammen sind in meinem Namen, nicht im Namen einer Konfession oder eines Menschen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn er da ist, was brauche ich? Wo muss ich hinreisen? Welche Größen, welche Rednergrößen, welche Reverenten muss ich da hören? Ich brauche Jesus, Lob und Dank. Und da hat er gemerkt, da wo die Messias-Erwartung ist, da sind Menschen, die warten auf den Messias und das ist ein großes Wunder. Aber die wissen nicht, dass er schon gekommen ist. Diesen Leuten muss man sagen, dass er schon gekommen ist. Sein Name heißt Jesus Christus. Und den wollte man auf die Seite schaffen. Den hat man zum Tode verurteilt. Aber der Tod konnte ihn nicht halten. Es war Beschluss Gottes von Ewigkeit her, dass der Tod ihn nicht sollte halten können. Denn dieser Gott ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das verstanden die Sadduzäer nicht, das waren die liberal denkenden Leute, das verstanden die nicht, sie glaubten nicht an die Auferstehung. Kein Pharisäer hätte den Sadduzäern erklären können aus der Bibel, wie und wozu die Auferstehung ist. Der sagt, Gott nennt sich doch ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wenn die tot sind, dann ist das Mumbitz. Die leben, die existieren. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Abraham, Isaak und Jakob, die leben. Und um den Hades zu öffnen, den Tod zu entmachten, ist der Messias gekommen. Ihr Peter da in Philippi, dir in die Gebetsstätte ein. Man kann beten, man kann viel beten, man kann regelmäßig beten. Aber ein Gebet, liebe Geschwister, im Glauben an den auferstandenen Jesus Christus ist etwas ganz, ganz anderes. Und ich wünsche so sehr, dass wir Beter werden, liebe Geschwister. Und von Herzen glauben, Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Ach, dann packt's einen doch, wenn man singt, Jesus lebt mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Dies ist meine Zuversicht. Jesus hält, was er verspricht. Brennt das in deinem Herzen? Ich kann mir das so vorstellen. Die liebe Christi hat ihn gedrungen da in der Gebetsstätte. Hört einmal das schön, was ihr betet. Ich bin nicht gegen Gebet. Aber ihr sollt nicht beten, Messias. Herr, schickt den Messias. Sie kennen sich am Liede und am leuchtenden Gesicht. Der ist gekommen und er ist jetzt hier. Ja, war er da? Paulus hat im Heiligen Geist den gegenwärtigen, den auferstandenen Christus an der Gebetsstätte verkündigt. Und da war Gott da, woran merke ich das? Nicht der hat durch seine schlaue Rede das Herz der Geschäftsfrau geöffnet. Der Herr tat ihr das Herz auf. Glauben wir das noch, Geschwister? Rechnen wir noch mit dem? Der Herr hat ihr das Herz aufgetan. Ja, wie ist das, wenn man offenes Herz hat? Explodiert man da vor Gefühle? Gefühle darf man haben, aber selbstverständlich. Nur durchgehen sollten sie nicht einem. Nicht himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt. Nein, sie hatte Acht auf das, was Paulus geredet hat. Das berührte, von Gott berührte Herz hat auf das gehört, was der von Gott gesandte Mann zu sagen habe. Und dann gab es die Verwandlung, die ich eingangs erwähnt habe. Sie hat gesagt, wenn ihr das glaubt, was Gott jetzt getan hat bei eurer Verkündigung, mein Herz geöffnet habt und ich jetzt Jesus gehöre, dann kommt ihr in mein Haus. Das war eine Frau, die wurde in ihren Gedanken derart vom Geschäft machen, von der Profitgier abgelenkt. Und die hat sich gesagt, ich kann noch so viel Geld verdienen, noch so viel bekommen. Diese Männer, den Paulus und den Silas, will ich in mein Haus haben. Und wie schön, und da gingen sie regelmäßig zur Gebetsstätte. Jetzt hatten die eine Person mit dabei, an der Gott etwas getan hatte. Haben wir Geschwister hier, an denen Gott etwas getan hat? Das hat der Herr getan und ist ein Wunder vor unseren Augen. Ja, aber wenn Gott etwas tut, liebe Geschwister, da sagt der Teufel nicht bravo. Genauso war es auch in Jericho, der Zachäus hat sich bekehrt und alle anderen murrten. Da habe ich gestaunt. Alle anderen murrten. Ja, das war ja auch ein Betrüger, ein Zollbetrüger. Und ich weiß nicht, wie viel Jerichoianer Bürger schon abgeknüpft hat und auf sein Konto gebracht hat beim Zoll. Und die waren sauer. Verstehe ich ja alles. Was gerade du bist heute Abend gemeint, gerade dich will der Herr Jesus jetzt berühren. Und was geschieht dann? Da murrten die alle. Und was hat der Zachäus dazu gesagt? Das muss ich erst noch lernen. Nichts. Dafür hat Jesus für ihn eingetreten. Und das ist so schön, ihr glaubt nicht, wie einfach und locker ich das betrachten kann. Warum murrt ihr? Er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Er gehört doch dazu, gesegnet zu werden. Freut euch doch. Ja, ihr hört einmal, ihr Leute von Jericho, freut ihr euch nicht, wenn ihr nicht mehr betrogen werdet beim Zoll. Ihr solltet euch doch freuen. Und im Himmel war große Freude, aber der Teufel hat sich geärgert. Und wenn der Teufel einen Ärger hat, wenn es in dem kocht, der ist schlau, listiger als alle Tiere des Feldes, der weiß auch etwas einzuleiten. Und wenn Gott etwas tut, dann ist er auch an der Arbeit. Und weißt du, was der da getan hat? Da staune ich. Da sehe ich, wie ein Bote Gottes ein Gespür und ein Gemerke haben muss, wenn Gott die Herzen berührt und wenn der Satan Reklame macht für Gott. Ja, gibt's das? Ja. Der Satan macht Reklame für Gott. Denn diese Frau, die eine Sklavin war, die konnte gar nicht über ihr Leben selber entscheiden. Die war versklavt an jemand. Nein, die war nicht versklavt, die war doppelt versklavt. Die war von Menschen abhängig und dann war sie noch von einem Teufelsfürsten abhängig. Und wie soll man merken, wenn ein Geist ganz fromm redet, dass er trotzdem von unten ist? Es gibt Menschen, die haben die Gabe der Geisterunterscheidung und meinen, das müsste man bei Menschen tun. Nein, das sind Geister, die unterscheiden werden müssen von dieser Gabe. Und diese Macht, dieser Dämon, hat genau gemerkt, dass eine andere Kraft jetzt an der Arbeit ist, dass er Boden verlieren würde, Einfluss verlieren würde. Und dann hat er sich scheinbar auf die Seite Gottes gestellt und hat die Wahrheit gesagt. Höre und staune, es war ein Wahrsagegeist. Der Paulus hat auch die Wahrheit gesagt im Auftrag Jesu Christi. Das ist ein ganz interessanter Text, den uns Gott da gegeben hat heute Abend. Und er hat auch die Wahrheit gesagt. Was hat er denn gesagt? Ihr Leute hier, diese Männer da, sind Boten des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg zur Seligkeit zeigen. Ja, was ist denn da falsch? Das ist ja grundrichtig. Aber hier hat sich ein Dämon hinter der Wahrheit verstecken möchte. Und das sehe ich heute so sehr viel. Und der Teufel, der hat sich auch hinter dem versteckt, schon im Paradies, was Gott gesagt hat, nur hat es verdreht. Sollte Gott gesagt haben, ja, das hat er gesagt, aber das ist so zu verstehen. Der Teufel verdreht das, was Gott gesagt hat, und ein Bote Gottes hat die Aufgabe, in der Liebe Jesu, die Liebe Christi drängt uns also, die Wahrheit zu sagen. Ihr glaubt nicht, wie wichtig so ein Bibeltext ist, wie nützlich in unserer Zeit. Aber dem Paulus hat etwas wehgetan. Das stimmt doch nicht, wenn der Teufel für Gott Reklame macht. Wenn ein Bote Gottes Gott empfiehlt, dann macht er das nicht um des Geldes willen. Aber hier hat Geld eine Rolle gespielt. Dieser Teufel, der war in einer Sklavin und hat Voraussagungen gesagt. Er glaubt nicht, was es für Voraussagungen gibt. Und Dinge angekündigt werden, die sind nicht aus der Bibel. Ich bin so dankbar, dass der Geist der Bibel ein Geist der Wahrheit ist. Es trete ab von der Ungerechtigkeit, der den Namen Christi nennt. Ihr seid auch schuld, dass ich so rede. Ihr habt mir das ja noch zugeschoben. Da, und ich will gerne drauf eingehen. Und dem Paulus tat das Wehe im Herzen, weil er gemerkt hat, hier will sich einer so wie bei Philippus, der Zauberer Simon, sogar hinter der Taufe verstecken. Aber es wird offenbar. Und Paulus tat das Wehe, und jetzt staune ich, was gibt's da für exorzistische Irrtümer in unserer Zeit. Endlich, habe ich gelesen, wendet er sich um und dreht sich dahin und sagt nicht zu der Frau, seht ihr? Zu dem Geist. Der hätte zu der Frau reden und sagen können, was er gewollt hätte, das hätte überhaupt gar nichts genützt. Im Gegenteil, der Teufel hätte sich dann gut versteckt gefühlt. Der hat diesen Geist angeredet. Ich gebiete dir im Namen Jesu. Der ist auferstanden. den hat nicht der Tod gehalten. Und er ist jetzt hier, fahre aus von ihr. Und er musste weichen. Aber so eine Gabe und Fähigkeit, die viel Geld einbringt und zum großen Profit hilft, gibt es Fähigkeiten in unserer Welt, die nicht von Gott sind und zum schnellen Geld verhilft, zum Profit hilft? Ja, leider, leider, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Folge davon ist, die Liebe wird in vielen erkalten. Jetzt, wo die Herren da gesehen haben, die wo Profit gemacht haben, dass der Gewinn dahin ist, dann hört die Freundschaft auf. Beim Geld, da hört die Freundschaft auf. Die hatten auch gar nichts gegen den Apostel Paulus und was der gepredigt hat. Aber wo die Geldquelle weg war, wir haben doch von einer anderen Quelle gesungen. Treff ich dich wohl bei der Quelle? Ich habe gut hingehört. Im letzten Vers heißt es, treffen wir uns an der Quelle, bei der richtigen Quelle. Wo die Geldeinnahmequelle weg waren, da ist der Teufel nimmer tätig geworden durch ihr Werkzeug, sondern die er mit Geld gekauft hatte, da hatte er Anrechte. Und die sind dann gegen die Boten Gottes Paulus und Silas vorgegangen. Ich denke, da war der Gadarener, der von Jesus befreit wurde. Und meinst du, die Leute in Gadara, die hätten sich gefreut, dass da einer von so schweren Banden frei geworden ist? Nein, Schnitzel und Kotelett waren ihnen viel lieber. Und das verstehe ich sogar, 2000 Schweine, das ist schon Kapital. Ich weiß nicht, ob die Antibiotika da gehabt haben, damit sie nicht krank werden, wohl nicht so. Aber die hatten sie, Jesus, na also, wenn du so Verluste bringst, wenn du uns das Schweinefleisch wegnimmst, dann geh lieber weg, das Schweinefleisch ist lieber. Wir wollen lieber ein paar Besessene haben, arme Menschen. Das ist der Mensch. Schau, das erklärt die Bibel. Man will es heute nicht mehr richtig verstehen. Und jetzt sind sie dann vor die Oberen gebracht worden. Und Anklageformulierungen, die kann man ja so leicht treffen. Bei Jesus hat man ja auch gesagt, der nennt sich als Sohn Gottes, der lästert ja Gott. Und den Tempel, wenn der niedergerissen wird, in 3 Tagen will er ihn aufbauen. Und 48 Jahre hat das gedauert und er will ihn in 3 Tagen aufbauen. Da gibt's schon Dinge. Das Böse will das Licht nicht verstehen. Aber Lob und Dank. Ganz kurz noch möchte ich illustrieren. Ich hatte einmal gar nicht so weit von hier regelmäßig Versammlungen, ein bisschen auf der Schwäbischen Alb oben. Und da wurde ich an einer Versammlung gebeten, komm doch in die Stadt zu uns. Wir haben ein Problem, da ist eine junge Frau. Und die ist derart aggressiv und so bös, man kann vernünftig mit ihr reden, eine hübsche Frau, eigentlich charakterlich auch gut, aber wenn's über sie kommt, dann kann sie rücksichtslos und brutal sein. Komm, sie ist mit einverstanden, dass du betest, sie gibt zu, dass böse Zwänge in ihr drin sind. Komm doch einmal und bet mit ihr. Na, dann kam ich in das Haus und man hat mich mit der jungen und hübschen Frau allein gelassen in einem Zimmer. Das war gut und das war auch schlecht. Ich habe sie auf ihr Problem angesprochen Und irgendwie war die auch gesprächig, hat ihre Probleme, ihre Zwänge, die sie da hat, Dinge, zu der sie getrieben werden, einfach offen und zugegeben. Aber wo ich angefangen habe, den Geist anzusprechen, der sie zu schrecklichen Dingen zwingen möchte, dann war sie plötzlich wie eine Furie. Die stand so 3-4 Meter von mir weg, die ist auf mich zu und hat ihre Krallen noch nicht ausgefahren, die waren schon da, rot waren sie gefärbt und vielleicht 1 Zentimeter über die Fingerkuppen da rausgeschaut, kam auf mich zu, auf meine Augen zu. Wisst ihr, was ich da gemerkt und gespürt habe? Ja, wenn dir die Augen jetzt da rauskratzt, du bist allein mit dieser Frau, die kann, wer weiß, was behaupten auch noch. Und da habe ich gesagt, im Namen Jesu, ich weiche keinen Millimeter, im Namen Jesu, geh raus. Und ich auf mich zu und 4-5 Zentimeter, da ist sie stehen geblieben, weiter durfte sie nicht. Und ich habe gewusst, Furcht darf ich nicht haben. Wenn man Furcht vor solchen zerstörerischen, bösen Kräften hat, liebe Geschwister, dann hat man keine Macht über sie. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, meine Augen, die gehören dir. In einem Blitz, in einem Moment war das da. Ich lege mich in deine Hände und ich werde dann ganz schlaff. Und die verändert sich. Und die Befreiung ist eingetreten. Und es war so ein lieber, umgänglicher Mensch. Und die Zwänge waren weg. Ein halbes Jahr. Leider muss ich sagen, ein halbes Jahr nur. Völlig verändert. Wenn Gott etwas tun kann, dann gibt's Änderungen. Und wie kam es, dass sie wieder zurückkam? Da gab es eine Nachlassregelung und sie wurde notariell gezwungen und auch mit dem Rechtsanwalt etwas zu unterschreiben, das ganz, ganz unrecht war. Und da hatte der Böse wieder Einfluss gewonnen. Es war zwar nicht mehr so schlimm, aber ich will schließen, es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen Jesu Christi nennt. Ihr glaubt nicht, wie raffiniert das Böse sich versteckt hinter menschlichem Intellekt und Fähigkeiten und Experten, die können so schön reden, die sagen die Wahrheit. Aber an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, an den Folgen werdet ihr sie erkennen. Amen.